Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des South Traveler Podcast. Heute habe ich den Gregor vom Blog Sabbaticalism bzw. Catching Smiles zu Gast und wir reden über Kolumbien. Das nördlichste Land auf dem südamerikanischen Kontinent muss aufgrund seiner dunklen Vergangenheit um einen guten Ruf kämpfen. Leider völlig zu Unrecht, denn Kolumbien ist ein wirklich wunderschönes Land mit spektakulärer Natur und herzlichen Menschen. In dieser Folge rede ich mit Gregor, warum auch du nach Kolumbien reisen solltest, was es alles zu erleben gibt, wie man in Kolumbien von A nach B kommt und vieles mehr. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Gregor.
Hallo.
Ja, schön, dass du dabei bist. Erzähl mir, ja, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem, deswegen lachen wir gerade beide. Gregor, erzähl mir und den Hörern nochmal, wer du bist, was du so machst, was es mit Catching Smiles auf sich hat und warum du ausgerechnet nach Südamerika gegangen bist damals.
Genau. Ich bin Blogger und Journalist. Und vielleicht, genau, weil du gefragt hast, was es mit Catching Smiles auf sich hat. Bei Catching Smiles ist im Prinzip, auf der einen Seite ist mein Blog, auf der anderen Seite quasi meine Facebook-Instagram-Seite. Und da ist es eigentlich die Idee, einfach Leuten zu begegnen, also zum Teil eben auch fremden Leuten, und ein Foto von ihrem Lächeln zu machen und eine kleine Geschichte über diese Leute zu erzählen. Weil ich immer das Gefühl hatte, das Beste auf Reisen sind eigentlich die Menschen, denen man begegnet. Und fand es dann manchmal so fast ein bisschen schade, so dass ganz viele Reiseberichte dann irgendwie doch immer nur die Sehenswürdigkeiten sind oder die tolle Natur. Weil, also gerade wenn man viel gesehen hat, irgendwie dann das Tollste eben, das, was irgendwie zurückbleibt, doch die Leute sind. Und Und so dachte ich mir irgendwie, dass es Sinn macht, so die Essenz der Reise auf diese Art zu dokumentieren und Länder und Kulturen eben über lächelnde Menschen zu erzählen. Das ist so ein bisschen das, was ich mit diesem Catching Smiles Projekt mache. Und ja, und nebenher bin ich eben seit diesem Jahr auch Journalist, habe da also viel Glück gehabt, dass ich da den Jobwechsel vom Bereich Projektmanagement in Journalismus machen konnte. Und ja, das läuft jetzt gerade so an. Ich schreibe für die ersten Publikationen und bin eigentlich guter Dinge und ja, und will bald wieder zurück nach Südamerika. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja.
Warum hat es dich ausgerechnet nach Südamerika verschlagen, als du hast vor 3 Jahren ein Sabbatical gemacht, ne?
Genau. Also der Grund war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ich war im Studium mal für ein Jahr in den USA, in Florida damals gewesen und hatte irgendwie das Gefühl, okay, diese westliche Welt, so USA, Europa, das hast du jetzt irgendwie verstanden. Und ich hatte irgendwie Lust, so einfach ein Land noch mal ein bisschen intensiver kennenzulernen. Und das ist ja eigentlich nur möglich, wenn man eben nicht nur so da durchslidet, sondern wenn man tatsächlich ein bisschen länger Zeit dort auch verbringt und eben auch Leute kennenlernt. Weil gerade wenn man, wenn man immer nur Tourist ist, dann lernt man halt auch immer nur andere Touristen kennen. Wenn man halt Zeit hat, mal 1-2 Wochen irgendwo zu sein, dann lohnt sich's auch irgendwo für so einen Einheimischen mit einem in Kontakt zu treten. Und klar, wenn man mit denen dann eben in Kontakt kommt, dann lernst du halt eben Dinge über Kulturen, die du sonst nicht mitbekommen würdest.
Ja, absolut. Also das ist auch so, dass du dann Sachen oder Orte kennenlernst, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest, ne? Also die zeigen dir dann wirklich Plätze und Orte, die keinem Reiseführer stehen und die vielleicht auch im ersten Moment auch ein bisschen, wo man denkt, okay, das hätte ich jetzt allein auch mich gar nicht getraut vielleicht. Und dann hat man wirklich eine ganz tolle Erfahrung, ne?
Absolut. Zum Beispiel, ich hatte in Bogota jemanden kennengelernt, mit dem war ich dann, also erstmal auf dem Obstmarkt, also wo so quasi Großhandel gemacht wird, wo diese ganzen frischen Obst, Gemüsesachen und Fleisch etc., wo das alles verkauft wird. Und das war halt jetzt wirklich keine Touristenattraktion in dem Sinne, aber es war irgendwie ein
authentisch.
Ja, es war auch irgendwie ein Erlebnis, so, also so sinnliches Erlebnis, fast so diese ganzen Gemüse, Fleisch und diese ganzen Unmengen von Obstsorten, die ich mir bis heute nicht gemerkt habe, aber einfach so dieses Gefühl, diese Optik einer fremden Welt auf diese Art und Weise zu erleben, fand ich irgendwie mega spannend. Oder dann waren wir mit ihm zusammen in einem Müllmuseum und so. Also einfach, es gab so eine Ausstellung, wo irgendwie Müll auf kunstvolle Art und Weise nochmal künstlerisch quasi verwertet wurde und so. Solche Sachen, da wäre ich jetzt auch nicht reingegangen. Ich wäre halt dann in Bogota eben in die Top 10 Sehenswürdigkeiten reingegangen, hätte mir irgendwie das Goldmuseum angeschaut, hätte einmal wäre durch die Altstadt gelaufen und gut ist. Hätte auch das Gefühl, ich hätte Bogota gesehen, aber so habe ich eben genau diese ganzen Sachen nicht gesehen, aber irgendwie das Gefühl gehabt, einen viel intensiveren Zugang zu dieser Stadt in dem Fall gehabt zu haben.
Ja. Wir sprechen heute ja über Kolumbien, ne? Ein Land, was dir besonders ans Herz gewachsen ist. Wir Deutschen, beziehungsweise wir Europäer, haben immer so ein Bild im Kopf, was über die Jahre so von den Medien suggeriert wurde. Kolumbien gleich Drogenkartelle und viel Gewalt. Wurde auch dann so ein bisschen aufgebauscht, glaube ich, durch Serien, ne? In den 80ern, Miami Vice und dass man so das Bild dieses gewalttätigen Kolumbianers im Kopf hat. Du hast doch deine Südamerika-Reise statt geplanten 2 Wochen, die du in Kolumbien verbringen wolltest, dann 2 Monate dort verbracht. Erklär mir mal, wie deine Vorstellung vorab war, bevor du nach Kolumbien gekommen bist und warum du dann länger als erwartet dann dort geblieben bist in dem Land.
Warum ich erst zu kurz das machen wollte, weil auch bei 2 Wochen haben Leute, die sich ein bisschen mit Kolumbien ausgekannt haben, schon so gesagt, naja, das ist aber eigentlich Quatsch und da hetzt du ja eigentlich nur durch. Und ich habe aber so für mich selber gedacht, naja, ich will das jetzt schon kennenlernen, aber so, das ist jetzt so quasi mein Kompromiss. Weil es ist ja, weil allen, die keine Ahnung davon hatten, die dachten, ich will jetzt irgendwie auf so eine Suizidmission gehen und will mich irgendwie von den FARC-Rebellen entführen lassen und weiß nicht, irgendwie in schlimme Drogenkartellkriege reinkommen und so. Aber da dachte ich mir halt, okay, also ich glaube schon noch wichtig, dass man sein persönliches Bedürfnis nach Sicherheit so ein bisschen kennt. Und das war damals bei mir auf jeden Fall noch ausgeprägter. Also ich hatte schon so ein bisschen auch dann schon Sorge, dann irgendwie dahin zu fahren, eben aufgrund von diesen Nachrichtenmeldungen. Und dann dachte ich mir, okay, so 2 Wochen hatte ich so mehr oder weniger grob auch den Plan, wo es hingehen soll. Und naja, und dann kam ich halt an und dann war halt alles anders, ne?
Wie das so oft und, ist, ja.
Ja, dann habe ich halt eben nette Leute kennengelernt, von einer Arbeitskollegin, die Cousine, die hat da auf so einer Bromelienfarm, also Bromelien sind so ein bisschen wie, so ähnlich, sowas ähnliches wie Orchideen, bloß halt eben was anderes und ein bisschen aufwendiger zu pflegen. Und er hatte so eine Bromelienfarm da in der Nähe von Bogota und die haben mich ganz herzlich aufgenommen. Dann hat die Küchenfrau hat mit mir Spanisch geübt und da war ich dort schon mal irgendwie fast eine Woche, obwohl ich das ja zeitplanmäßig überhaupt nicht drauf hatte. Dann bin ich nach Bogota zurückgegangen, hab dort in einer Bar jemanden kennengelernt, der mit mir dann am nächsten Tag zum Kung-Fu-Training an der Uni von Bogota gegangen ist, also mit den ganzen Studenten. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben vorher Kung-Fu in irgendeiner Form gemacht und ich war auch super schlecht. Aber es war halt einfach so, ich fühlte mich, es war eigentlich im Nachhinein einer der glücklichsten Momente auch der Reise, weil ich, wie gesagt, vorher diese Angst hatte und dann fühlte ich mich
zugehörig.
Absolut als Teil dieser Gesellschaft, weil das würdest du doch in keinem Reiseplan buchen, dass du mal eben mit den Studenten von der Uni da eben mal so 2 Stunden Kung-Fu auf über 3000 Metern Höhe oder knapp 3000 Metern Höhe, glaube ich, machst irgendwie. Also das ist so irgendwie so absurd und sich eben, und für mich war diese Erfahrung neu, dass wenn du alleine reist, dass du dich plötzlich eben auf solche Sachen einlassen kannst, dass Dinge passieren und irgendwie ich das Gefühl hatte, ich trotzdem immer irgendwie getragen werde und irgendwie da immer wenn was passieren sollte, auch irgendwas passiert ist und sich schöne Sachen aufgetan haben.
Also ja.
Und das hat mich halt so geflasht und das war da, dafür war halt Kolumbien sozusagen der Erstkontakt, dass ich dann irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ich da so schnell weg kann.
Ja. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Appell, ne, zum Alleinereisen. Also viele machen das ja leider nicht, aber ja. Es gibt einem unheimlich viel, also mir gibt es unheimlich viel Kraft immer und auch ich muss mich einlassen. Ne? Ich kann nicht einfach sagen, so, ich ziehe mich jetzt in mein stilles Kämmerlein zurück und klar kann man auch machen, aber dann hat man natürlich nichts davon. Aber man muss einfach auf die Menschen zugehen, ne? Und muss ja auch manchmal so seine Komfortzone verlassen, ne? Und diesen Step machen auf die Leute zu und um dann wirklich auch ein Erlebnis zu bekommen. Das ist, glaube ich, allein dann auch nochmal anders, als wenn man dann seinen besten Buddy dabei hat und ja, man vielleicht gar nicht so den Zugang dann findet, ne?
Und ich glaube, würde auch sagen, wenn du jemand anders dabei hast und zum Beispiel, wenn du dich jetzt nicht richtig traust, jemanden anzusprechen. Also erstmal musst du es natürlich nicht so richtig, weil du hast halt diese Person dabei. Und dann, wenn du es dir nicht richtig traust, manchmal schiebst du es dann vielleicht sogar, also ging mir zumindest manchmal so, schiebst du es ein bisschen indirekt auf diese andere Person. Obwohl eigentlich du das auch so machen könntest und so. Aber wenn du wirklich nur dich selbst hast, auf die du auch, also den du jetzt blamen kannst in irgendeiner Form, dann, ich finde, das ist auch irgendwie, es ist auch eine gute Lektion. Also es gibt viele Lektionen, die man im Alleinreisen irgendwie wie lernen kann. Irgendwie. Das finde ich auch wertvoll. Und bei mir war es tatsächlich auch das erste Mal, dass ich, also als ich diese Halbjahresreise gemacht habe, dieses Sabbatical quasi vor knapp 3 Jahren, davor war ich hatte mal so Städtereisen gemacht, aber dann auch meistens irgendwie Leute besucht und war dann halt mal so tagsüber alleine unterwegs oder solche Sachen. Aber ich hatte nie... Ich habe mich auch nie so als so diesen Backpacker gesehen, der da so alleine um die Welt zieht und so Sachen macht. Und ich hätte gesagt, okay, das ist so eine Sache, die machst du halt in deinen 20ern. Und ich war ja auch schon über 30, als ich das Sabbatical gemacht habe. Also ich war ja schon sozusagen im Berufsleben angekommen und war eigentlich alles klar, wie es jetzt ist. Es gab dann halt eben diese Möglichkeit, diese Auszeit zu nehmen, aber und dachte, das mache ich jetzt, aber weiß ich nicht, sonst hätte ich vielleicht auch einfach so weiter meinen Job, mein Leben so durchgezogen, wenn das jetzt sich so nicht ergeben hätte. Und ich war tatsächlich erst ein halbes Jahr vor der Reise das erste Mal mit einem Kumpel überhaupt so Backpack-mäßig so richtig unterwegs. Das habe ich vorher auch nie gemacht, immer mit Rollkoffer und so.
Also, okay, eine ganz neue Erfahrung, dann nochmal jenseits der 30.
Absolut, und das hält einen ja auch frisch, finde ich irgendwie. Also ich finde, das ist ja das Traurige, dass einem dann manchmal in den 30ern auch nichts mehr, also, oder hat man das Gefühl, einigen nicht mehr so viel einfällt, was sie jetzt noch machen können mit sich oder was noch so für neue Sachen gibt. Und wenn man so was halt ausprobiert, dann ist das, finde ich, auf jeden Fall eine Sache, die einem auf jeden Fall so eine kindliche Freude irgendwie zurückbringen kann.
Ja, das hält uns auf jeden Fall frisch. Also ich bin ja auch schon 39 jetzt, also auch schon ein ganz, ganz alter Sack. Und ja, aber Reisen, wie gesagt, das hält mich absolut jung und man hat halt immer neue Eindrücke und das hält mich auf jeden Fall frisch.
Ich glaube auch.
Erzähl doch mal, wo du überall warst in Kolumbien, also welche Strecken du bereist hast und welche Orte man... Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Kolumbien als mein Reiseziel auserkoren und bin totaler Neuling, was man auf jeden Fall vielleicht sehen sollte und warum?
Genau, also ich habe angefangen in Bogotá, also es ist so ziemlich im Zentrum von Kolumbien und wahrscheinlich fängt da jeder irgendwie an, weil es gibt es halt die größte Stadt und es wird halt wahrscheinlich die günstigsten Flüge dorthin direkt geben. Dann muss man sich halt wirklich überlegen, ob man Bogotá machen will, weil Bogotá, wie gesagt, das ist halt immer, wen man auch kennenlernt oder wen man dann dort vor Ort hat, weil ich persönlich fand es eigentlich gar nicht so besonders schön. Es ist schon einfach ein Moloch, ein riesiges Monster an Stadt und es ist halt auch so, dass es nachts kalt wird und du hast so das Gefühl, okay, ich fahre jetzt nach Kolumbien, dann ist es ja wenigstens warm und so. Aber das stimmt nicht. Es ist halt tagsüber ziemlich heiß und abends musst du dann halt irgendwelche lustigen Strickmützen aufsetzen. Ist auch ganz geil, die Mode in Bogotá, da ist wirklich so, weil du musst ja auch dich anpassen an diese Klimaveränderung und mehrere Schichten dabei haben und es gibt halt wirklich auch ganz lustige Mützen, die Leute dort getragen haben in Bogotá. Das fand ich auch richtig interessant. Ja, ich bin im Endeffekt, wie gesagt, 2 Wochen dann erstmal fast in Bogotá am Anfang geblieben. Aber wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, nicht jetzt diesen Luxus hat, hier so eine Auszeit zu machen, sondern wirklich einfach sagt, ich will jetzt da einen Urlaub machen, dann, und man hat niemanden in Bogota, würde ich tatsächlich wirklich empfehlen, vielleicht kurz zu halten, weil man wird vielleicht nicht so geflasht sein von der Stadt. Also ich war es nicht. Es gibt aber andere Reisende, die ganz anders sprechen. Also für mich war Bogota nicht die Stadt, die mich fasziniert hat, weil ich mag schon auch Wärme und so.
Ja, ist ganz witzig, weil ich habe gestern mit einem Bekannten geschrieben, der ist das erste Mal in Südamerika und ist jetzt gerade in Lima gelandet und ganz lustig, ne? Der erzählt halt so das machen, glaube ich, alle, die das erste Mal in eine südamerikanische Großstadt kommen, dass sie erstmal total überfordert sind, beziehungsweise, oh mein Gott, was ist hier los, ne? Und wie sieht's hier aus, ne? Ist halt schon, also gerade die Großstädte in Südamerika sind halt meistens ein relativer Moloch und ziemlich viel Chaos. Und ich glaube, das kann einem am Anfang dann schon richtig überfordern auch, ne?
Absolut. Also ich kannte halt Lima tatsächlich witzigerweise auch, weil tatsächlich ist, finde ich, glaube ich, wirklich, wenn man Südamerika das erste Mal denkt, ist, glaube ich, tatsächlich so Peru und Machu Picchu ist so das, also was für mich zumindest auch, ist so der, also die Einstiegsdroge zu Südamerika. Also es ist so der erste Zugang, weil dieses Machu Picchu will man halt mal gesehen haben. Und das, und da war ich auch in Lima und ich fand es auch furchtbar, tatsächlich. Also ich habe damals fast nichts Schönes an diesem Urlaub gefunden. Ich hatte Höhenkrankheit auf dem Machu Picchu und trotzdem hat es mich nicht so abgeschreckt, um nicht 10 Jahre später nochmal wiederkommen zu wollen und dann gleich für ein halbes Jahr. Also ja, also Peru ist definitiv ein ganz smoother Einstieg oder interessanter, glaube ich. Ich meine, Peru hast du ja auch bereist, wahrscheinlich mehr gesehen als ich da auch.
Ja, ich find Chile eigentlich immer so, als wenn man sagt, du bist ein totaler Newbie, was Südamerika angeht, das finde ich Chile eigentlich immer ganz relaxed, ne? Weil das halt von Infrastruktur und die Chilenen sind ja auch so ein bisschen die Schweizer Südamerikas, sagt man ihnen ja nach. Und alles ein bisschen organisierter und ein bisschen, ja, teilweise auch ein bisschen europäischer, ne? Mhm. Gehen wir weiter zu den Orten. Genau. Dann von Bogota weiter.
Von Bogota habe ich einen Bus genommen, weil sie auch, das muss man sich auch wirklich überlegen, ob man diese Busreisen machen will. Die sind zwar prinzipiell relativ günstig, allerdings kommt man nie an, wann man denkt. Also bei mir war das zumindest so, vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech, aber ich hatte die Busfahrt war ursprünglich für 16 Stunden geplant, was schon auch, da muss man schon auch.
Oh mein Gott.
Das muss man schon auch wollen. Und der Typ, bei dem ich damals gewohnt hatte, da in Bogota, der meinte, tu pobre cuerpocito, dein armes Körperchen. und da hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Und dann war es auch noch so, dass gerade, also damals war TTIP, war irgendwie schon angekommen in Kolumbien. Und die Minenarbeiter hatten gestreikt. Und dann war die komplette Autobahn eben zugestellt und die ganzen LKWs kamen nicht weiter. Und so sind eben aus meinen geplanten 16 Stunden dann halt 30 Stunden geworden.
Oh mein Gott. ich kann das nachfühlen, weil also meine längste Busfahrt war in Chile 14 Stunden. Allerdings, ich weiß nicht, wie es in Kolumbien ist. Also in Chile gibt es ja zwei verschiedene Busse, die du auswählen kannst. Einmal so eine Luxusvariante mit wirklich schönen Schlafsitzen und so. Und halt so die normale Variante, ne? Wie ist es in Kolumbien?
Also ich kannte ihn damals, ich hatte das auch tatsächlich erst in Argentinien kennengelernt, diese Semi-Karma oder diese Betten, wo du halt bettmäßig dann drin liegst, genau, das gab's, da hatten wir nicht. Also wir hatten schon so einen normalen, wo du musst irgendwie deinen Kopf und alles irgendwie so einquetschen, dass du in so einigermaßen Schlafposition reinkommst. Ich hatte insofern Glück, dass der Bus, dass ich niemand neben mir hatte, sodass ich so ein bisschen mich breiter machen könnte, weil ich bin auch relativ groß, von daher war das jetzt auch nicht so geil. Und das größte Problem war halt, dass es relativ am Anfang war und mein Spanisch, also das auch vielleicht nochmal zum Thema hier Sprachen lernen und so, ich hatte so Volkshochschulkurse vorher gemacht und ich hatte gefühlt schon einigermaßen okayes Level, aber trotzdem war das halt schon schwierig am Anfang. Also man darf sich da, glaube ich, auch nicht so einschüchtern lassen, weil ich habe mir da am Anfang echt einen Kopf gemacht und gedacht, scheiße, jetzt hast du dich vorbereitet und trotzdem ist es so schlecht und so. und da war es, und es wurde aber dann wirklich besser. Ich war in diesen 6 Monaten dann am Schluss, konnte ich auch Leute, die ich am Anfang getroffen habe, die ich am Schluss nochmal getroffen habe, auf einmal wurden das richtige Personen mit Relief, also ich konnte mich mit denen wirklich auf der Sprache in der Tiefe unterhalten, das war wirklich interessant, das ist halt wirklich viel Übung einfach. Jedenfalls in dieser Bussituation konnte ich noch überhaupt kein so Spanisch so richtig und dann haben wir alle auch noch diesen schlimmen Küstenslang gesprochen und das ist so ähnlich, glaube ich, wie wenn jemand mal in Spanien war oder oder so, also wie Andalusien so ein bisschen, dass man kein S und kein T spricht. Und dadurch ist es wirklich schwierig, diese Sprache zu verstehen. Und dann saß ich wirklich wie der Trottel da. Ich war der einzige blonde Typ in dem Bus. Alle so, Gringo, Gringo und so. Also es war, die haben sich schon über mich lustig gemacht. Und dann in so ein bisschen in dieser hilflosen Situation, fuck, wir sind jetzt hier, fahren durch Kolumbien, da war ich auch relativ neu. Dann auch noch sind wir durch den Dschungel gefahren, wo ich auch noch vorher so Warnhinweise gehört, nee, im Dschungel sind ja irgendwie vielleicht so Rebellen und ich dachte, fuck, was machen wir denn jetzt hier, was eine Scheiße und so. Und dann war es aber alles ganz cool und am Schluss haben wir irgendwie alle auch, hat natürlich auch ein bisschen zusammengeschweißt mit dieser Gruppe, dann hab ich die alle auf ein Bier eingeladen und irgendwie war dann die Stimmung auch ganz gut. Und hatte sogar einen Typ kennengelernt in dem Bus, mit dem ich dann später eben noch eine Tour an der Küste gemacht habe. Das war im Prinzip, sollte es auch irgendwie so sein und es war auch irgendwie ganz cool, so diese Erfahrung. Aber, weil du ja zu Transport auch noch gefragt hast am Anfang, es ist schon durchaus empfehlenswert, in Kolumbien nach günstigen Flügen zu gucken. Auch kurzfristig geht das häufig. Also Avianca war damals eine der Adressen und also über Skyscanner am besten einfach schauen oder keine Ahnung, eine von diesen Apps. Ich habe halt immer Skyscanner benutzt. Und dann ein Inlandsflug ist zum Teil da sicherlich entspannter, wenn man jetzt nicht das Abenteuer Busfahrt unbedingt möchte.
Ja, also ich sehe ja auch immer, also glaube ich, die Kolumbienflüge sind mittlerweile sogar relativ mit die günstigsten, glaube ich, wenn du nach Südamerika willst. Ne? Also ich habe jetzt schon mal letzte Woche irgendwas gesehen, so knapp 500 Euro.
Ja,
also gerade Avianca macht da gerade ordentlich Dampf.
Ja. Ja.
Und auch LATAM, also LAN und TAM haben jetzt fusioniert.
Krass.
Die brasilianische und die chilenische Airline. Und die drücken jetzt auch gerade so ein bisschen auf die Preis, in die Preisstruktur, ne? Und da wird einiges ein bisschen günstiger, ne? Auch vielleicht also als kleiner Tipp am Rande.
Ja, sehr gut, ne? Guter Tipp. Weil ich ja wirklich auch gerade, wie gesagt, schaue. Ich überlege wirklich Anfang nächsten Jahres. Um nicht so viel Zeit zu verstreichen zu lassen, um einfach nochmal auch ein paar Leute wieder zu treffen, die im Zweifel noch in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie vor 2-3 Jahren, da wäre schon spannend, das jetzt nochmal irgendwie zu machen. Genau, und nach Bogota bin ich nach, und das machen glaube ich auch viele, eben an die Küste, an die Karibikküste, da gefahren nach Santa Marta, was eine ganz schöne koloniale Stadt ist, also ja, kann man sich anschauen. Und dann von Santa Marta nach Parque Tayrona. Das ist auch sehr empfehlenswert. Das ist halt ein ganz netter, also man kann da so ein bisschen wandern und man kann da unter einer Hängematte schlafen, was irgendwie jeder macht. Also es ist irgendwie so das Ding, was man, wenn man gerade auch relativ, das man nie gemacht hat, in der Hängematte zu schlafen, ist es irgendwie, glaube ich, so einer der Top-Destinations der Welt, wo man in Hängematten schläft. Wobei es jetzt kein großartiges Erlebnis ist, weil man so Hängematten, man ist ja erstmal draußen, das heißt, man ist auf jeden Fall irgendwie wach, wenn halt die Sonne aufgeht und so, also relativ früh. Was aber auch wieder geil ist, weil man dann ins Wasser irgendwie direkt kann dort, das ist schon echt ganz nett. Also das ist so ein quasi so ein Hängemattenstand, würde ich es nennen. Der ist irgendwie, weiß nicht, 200 Meter vom Meer entfernt und das ist auch wirklich ein schöner, ein ganz hübscher Strand und ein schönes Wasser und also ist cool dort. Und ja, und sonst Hängematte Experience, muss halt alles irgendwie irgendwo hinhängen, hinbaumeln, damit du es dann wieder findest und muss halt echt gucken, dass du nicht zu weit nach links und rechts ausschwenkst, weil da halt schon dein Nachbar eben liegt, also beziehungsweise hängt. Und klar, Schnarchen und so hat man dann natürlich auch sehr als kollektives Erlebnis. Ne? Also im Vergleich zu Schlafsaal ist das wirklich nochmal eine Nummer gut. Außer die Luft ist halt gut. Ne?
Also das, was in Mallorca praktisch die Liegestühle sind, sind in Kolumbien dann die Hängematten.
In diesem Parque Tayrona.
Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall. Man muss auch ein bisschen gucken. Man kann sich da, gibt es noch so eine zweite Tour dann, wenn man nach den Hängematten weitergeht, da kann man sich ein bisschen verlaufen. Das ist mir auch passiert und dann Freunden von mir auch. Also da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen gucken, weil es komisch ausgeschildert ist. Aber dieser Parque Tayrona würde ich schon empfehlen zu machen. Das ist echt ganz hübsch. Man kann dort, ich bin dann auch noch war noch ein paar Tage in so einem Ort, Taganga heißt das, ist auch direkt da an der Küste und das ist ein Hotspot für, wenn man einen Tauchschein machen will. Viele, die irgendwie, also gerne einen Tauchschein machen wollen, das ist sehr günstig dort und das ist ein richtiger Tauchscheintourismus, der sich da gebildet hat in Taganga.
Ja, sehr cool.
Und man kann, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich ja damals dachte, ich muss jetzt mal schnell weiter. Man kann da auch noch zu so einer Ciudad Perdida, so eine 4 oder 5 Tage Wandertour machen. Das machen auch viele, das ist, glaube ich, auch ganz nett. Und also auch da, also ich würde auch empfehlen, also ich fand Taganga persönlich auch hostelmäßig schöner, da gab es hübsche Hostels und ja, und von dort aus dann eben so Touren zu machen, zu buchen. Gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, es kommt immer aufs Komfortlevel drauf an. Ne? Wenn man halt komfortabel ist in so ein Kollektivo, heißen diese kleinen Sammeltaxis da, die kennst du ja wahrscheinlich auch.
Die gibt es überall, ja.
wenn man sich das zutraut, also man muss schon Spanisch sprechen und man muss ein bisschen nicht so ganz so zart beseitigt sein, wenn man in so ein Kollektivo reinspringt und dann sich davon transportieren lässt. Ansonsten bieten eigentlich die meisten Hostels eben auch so Touren an. Also wenn man es ein bisschen entspannter und komfortabler da möchte. Ist ja auch, und es ist trotzdem nicht so teuer.
Ja. Warst du auch in Cartagena, oder?
Genau, das war dann die nächste Station. Das kann man super, das ist, glaube ich, nur 4 oder 5 Stunden. Da bin ich auch tatsächlich mit einem Minibus hingefahren. Es war auch entspannt an der Küste entlang. Ich war tatsächlich aber nur 2 Nächte da. Das kann ich nicht viel über Cartagena erzählen. Ich hatte da irgend so ein, auch wieder über Freunde jemanden gekannt, der hat mir dann so, mit dem war ich dann hier, ja, feiern und so, was auch lustig ist. Also Cartagena, die sind schon eine sehr lebensfrohe Stadt. Auch so Salsa und so und. Also es ist, sind also sehr fröhliche Menschen, die auch sagen, sie sind dann noch mal mehr fröhlich als jetzt irgendwie im Inland. Und der Kolumbianer an sich ist ja schon sehr fröhlich, sag ich.
Ja, und dann also diese karibische Gelassenheit, die dann noch mit reinschwingt, ne?
Ja, also das ist schon noch mal, also uns auch eine super schöne Stadt. Also ich war wirklich ein bisschen verliebt in die Altstadt, weil die auch so, ich mag halt Farben ganz gerne. Die sind halt wirklich, alle Häuser haben da irgendeine andere schöne Türkis, Rosa, Orange, also wirklich so. Auch so karibisch so ein bisschen, glaube ich, vom Look
her. Ne? So. Ja, man sagt ja auch so, Cartagena ist so mit die eine der schönsten Kolonialstädte in Südamerika. Ne? Mhm. Würdest du auch unterstreichen wahrscheinlich, ne?
Absolut. Ich habe mich richtig verliebt. Das war so eine Stadt, wo du, kennst du das Gefühl, wenn du so viele Fotos von irgendwas machst, dass du dich fast ein bisschen schuldig
fühlst? Ja, so eine ganze 2 Gigabyte Speicherkarte voll. Ja, genau.
So ungefähr. Ich konnte einfach nicht aufhören. Wurde auch nicht langweilig. Irgendwie, das Haus sieht aber doch anders aus. Das muss ich doch jetzt auch noch fotografieren. So ungefähr, so war ich da drauf. Und
ja, das kenne ich aus Valparaíso, ne? Also da muss ich auch an jeder Ecke irgendwie 5000 Fotos machen, ne?
Das ist klar, es ist natürlich dieses Dilemma, wenn du das natürlich schon, vielleicht hast du dann dieses Problem, was ich dann später auf der Reise auch manchmal hatte, auch gerade bei kolonialen Altstädten, dass du dann so denkst, naja, aber in Cartagena war es geiler oder so, weißt du, wo man sich dann irgendwie so sagt, wo man dann so ein bisschen abgebrüht wird, gerade wenn man viel reist, weil man irgendwie so nicht mehr so diesen Neuheit-Effekt hat. Aber für mich war halt, ich hatte mich noch nicht satt gesehen, sage ich mal, an kolonialen Altstädten, und Cartagena war in dem Moment perfekt.
Ja, für mich so der Inbegriff einer kolonialen Altstadt ist ja Antigua de Guatemala in Guatemala.
Okay.
Ja. Und dann werde ich ja auch mal durch so Vergleiche anstellen, ne? Weil das ist halt wirklich alles kolonial und wirklich super, super schön, mit ganz vielen Ruinen auch und Tausenden von Kirchen.
Cool.
Und alles muss man halt irgendwie so dann ein bisschen gleichsetzen mit, ne? Aha, ja, nee, auch das ist doch ein bisschen schöner. Aber sollte man natürlich nicht tun und sich dann irgendwie einlassen, ne? Auch auf was Neues dann.
Ja, das stimmt. Aber manchmal halt nicht möglich, weil manche gewisse Sachen sind halt eben einfach besetzt und so dann. Und deswegen, ist ja auch schön, wenn man halt so Ersterfahrungen noch machen kann und so. Für mich war das dann möglich. Ja. Wie gesagt, dann war ich noch in so einem Partyhostel in Cartagena, das war auch ganz lustig, aber ich war wirklich nicht lange in Cartagena, hab dann auch wieder einen Bus genommen, einen Nachtbus, glaube ich sogar, und bei Nachtbus muss man auch noch wissen, die fahren halt auch noch ein bisschen schneller, was echt ätzend ist, weil man darf nicht vergessen, dass Kolumbien auch eben, so gerade dieser nordwestliche Teil, oder beziehungsweise eigentlich der ganze Westen, liegt halt zwischen den 3 Kordilleren der Anden. Das heißt, es sind halt einfach mal ein Hochgebirge, durch das man fährt. Also wenn man da wirklich eine Nachtfahrt machen will, ist es ziemlich blöd, weil es wirklich schöne Landschaft ist und man verpasst es halt komplett. Also da kann man wirklich eigentlich auch fliegen, wenn man darauf keinen Wert legt. Und also man spart halt eigentlich nur die Übernachtung, wobei man die auch nicht wirklich spart, weil weil die dürfen, wie gesagt, nachts schneller fahren, dann fahren die super schnell durch diese super kurvigen Straßen, und mir war so schlecht, als ich in Medellin angekommen bin. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich war richtig körperlich am Ende und habe dann beschlossen, ursprünglich war das dann wirklich so gedacht, oh, jetzt wieder so 2-3 Tage nur in Medellin. Und dann dachte ich, das kann ich jetzt nicht hier durchziehen. Ich bleibe jetzt hier einfach länger. Und dort hatte ich auch über Bekannte eben, also andere Deutsche, die dort gelebt haben. Ich hatte so ein Hostel empfohlen bekommen, in dem ich mich super wohl gefühlt habe. Und ich fand das super schön dort. Medellin hat zwar keinen Strand, aber es ist so, man sagt auch so, statt des ewigen Frühlings, sagt man über diese ganze Region, Antioquia, in der Medellin liegt. Und es ist einfach ein wunderschönes, angenehmes Klima. Es ist, ich kann gar nicht so richtig, ich habe auch gar nicht so viel da angeguckt. Aber es ist wirklich so ein, also ich habe mich da irgendwie extrem kreativ auch gefühlt. Und ich habe extrem viel geschrieben in der Zeit und war 3 Wochen dort und fand es mega spannend.
Ja, also ich kenne Medellin jetzt nicht, aber ich habe jetzt auch letztens gelesen, dass es wirklich eine Stadt ist, die in den letzten Jahren einen unheimlichen Wandel durchgemacht hat und einfach auch sich neu erfunden hat. Ne? Das ist ja auch die Geburtsstadt von Pablo Escobar und glaube ich auch lange unter seinen Fittichen irgendwie. Und der ist ja auch irgendwie noch ein bisschen präsent auch wahrscheinlich, ne?
Der ist da sehr präsent tatsächlich. Mhm. Also was heißt sehr präsent? Das ist vielleicht auch noch interessant. Es gibt da natürlich, also ist ja klar, es ist die Geburtsstadt von Pablo Escobar und das Zentrum von diesem Kartell, was er angeführt hat. Und es gab ja diesen Kartellkrieg zwischen Medellin und Cali da auch, wovon eben Narcos auch handelt, was übrigens eine super Serie ist. Also
ja, das genial.
Ist schon, auch wenn man dann dort gewesen ist und dann sieht man diese Schauplätze wieder und so, dann denkt man auch, krass und so. Und es ist tatsächlich noch immer sehr präsent, weil es ist halt gerade mal, weiß ich nicht, ich kann es jetzt historisch nicht so ganz sattelfest, aber das ist
ja 25 so Jahre her, ja.
Ja, sowas in der Art, ne? Dass er da hier erschossen worden ist oder sich selbst erschossen oder irgendwie so, das Ganze ausgegangen ist. Und es ist halt eben so, dass man kann dort auch eine Tour machen, wo du halt das Haus der Familie Escobar besuchst und mit dem Bruder von Pablo Escobar, Roberto Escobar, einen Kaffee trinken kannst und Fotos mit ihm machen kannst und Memorabilia erwerben kannst. Also so lustige Memorabilia wie King of Coke oder irgendwie solche Sachen. Ne? Solche Sachen, wo die wollen ja auch nicht so gerne Locals dabei haben. Das ist halt wirklich so eine Sache für Touristen.
Okay.
Und es ist, ja, also ich bin immer der Meinung, dass man sich irgendwie selber ein Bild machen sollte von Dingen. Und man kann aber natürlich auch die Position auf jeden Fall vertreten, dass es total geschmacklos ist. Und das ist es sicherlich auch in vielerlei Hinsicht. Also es ist wirklich eine ganz interessante Nummer. Also der Bruder selber war auch in diesem Kartell so ein bisschen involviert, aber hat wohl nie jetzt irgendeine Tötung angesichert, sondern irgendwie scheinbar nur Excel-Tabellen ausgefüllt und so. Der war früher Leistungssportler, ist dann irgendwie da reingekommen in dieses Kartell, hat er halt sozusagen so ein bisschen den Finanzchef gemacht und ja, und versucht jetzt halt den Namen der Familie reinzuwaschen, indem er ein Medikament gegen AIDS entwickeln will. Also es ist alles ganz verrückt.
Also okay.
Genau. Das ist wirklich interessant. Da muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn man diese Position hat, nee, das ist moralisch, finde ich das grenzwertig, dann wird man sich halt sehr stark aufregen und da findet man viel empörende Sachen. Wenn man sich halt selber trotzdem ein Bild machen will, dann kann ich das durchaus empfehlen, diese Tour zu machen. Also ich fand es interessant.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, ne? Also dass gerade diese Kokain-Geschichte, wenn es ja keine Abnehmer gegeben hätte damals in den USA, ne, wäre das ja gar nicht so groß aufgekommen. Ne? Also es ist eigentlich auch immer so ein westlicher Einfluss, der da auch wieder praktisch die Leute dazu getrieben hat.
Das stimmt.
Dann natürlich auch von den Kartellen viel Gewalt auch gegen die lokale Bevölkerung ausgeübt wurde, beziehungsweise die wurden halt dann gezwungen, auch Felder anzubauen. Obwohl sie vielleicht sagen, ja, ich will die eigentlich lieber Kartoffeln anbauen oder Avocados oder sonstiges. Ja. Und die wurden da schon sehr unter Druck gesetzt und auch viele Leute halt auch einfach ermordet, ne, in diesen Kriegen. Das ist halt echt eine traurige Geschichte. Aber kommen wir zu erfreulicheren Sachen, ne? Also mit Medellin.
Vielleicht noch eine klitzekleine Sache dazu, was ich halt super interessant fand, eben zu dieser Tour auch, wo ich gerade von sprach. Wir hatten so eine Reiseleiterin, die eben auch so ein bisschen Englisch sprach, aber offensichtlich eben aus Medellin kam. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso macht die das? Ich meine, das ist doch irgendwie so quasi das böse Kartell. Was ist deren Motivation? Und dann erzählte sie später halt auch noch, dass ihr eigener Bruder eben wirklich also in, wurden, da wurden, gab es dann ja Bombenanschläge zwischen den Kartellen und dann in einem von diesen Sachen ist halt ihr eigener Bruder auch sogar gestorben und trotzdem macht sie, führt sie durch diese Tour, für diese Escobar-Familie und für die war dann halt eben wirklich diese Motivation, dass sie Krankenschwester war und sich gesagt hat, hier, ich habe da so viele Leute leiden sehen und ich finde irgendwie, also ich finde das gut, was er da jetzt hier versucht zu machen. Also es hat so viele Facetten. Ich finde, man kann man auch immer nicht so einfach immer so urteilen, gerade aus unserer westlichen Perspektive, wie du es gesagt hast hier, ist man halt auch weit davon weg. Und im Zweifel kennt man aber trotzdem genug Leute, die irgendwie Partyspaß haben wollen und da denen auch scheißegal ist, wie das dann dazu kam und wie sie sich den holen. Irgendwie. Also ich finde, das ist alles ein bisschen ambivalent und das ist, finde ich, eine ganz gute Möglichkeit, auch gerade in Medellin sich mit dieser Ambivalenz, die diese Welt irgendwie so durchzieht, auseinanderzusetzen, würde ich so sagen.
Ja. Ja, es ist ja auch so ein bisschen zweigeteilt, ne? Also es gibt ja auch viele, die sagen, ja, Escobar hat unheimlich viel auf diese Gegend gemacht, ne? Also der hat unheimlich viel auch investiert in diese, in die Infrastruktur und ganz viele Menschen waren ihm einfach auch in irgendeiner Form auch dankbar, dass er das gemacht hat. Aber naja, soll sich jeder selber ein Bild von machen, ne? Wie das.
Ja, aber ich bin jetzt auf keinen Fall, ich meine, das ist schon ein Massenmörder und es ist
absolut,
nicht ganz was er gemacht hat. Also das wollte ich jetzt nicht relativieren, aber.
Nein, um Gottes Willen. Ja. Nein, ich wollte nur ansprechen, dass es halt da auch immer zwei Seiten gibt, ne?
Ja, absolut.
Und man sich immer so auch ein bisschen informieren sollte, um dann herauszufinden, okay, was ist jetzt.
Ja, und das ist halt ganz gut.
Also der Kern der Geschichte.
Ich finde das manchmal auch nicht schlimm, wenn man jetzt auch sagt, Mensch, ich habe da gar nicht so dieses historische, weiß ich jetzt gar nicht, wie das alles so war und so. Und wenn man aber dann vor Ort, also ich habe ja auch andere Touristen dann getroffen, die eben auch auf dieser Tour waren und die dann halt einfach interessiert waren und das gerne eben verstehen wollen und einordnen. Und ich finde daran, also ich finde an Neugier erstmal per se nichts Verwerfliches irgendwie. Also solange man nicht jemand anders damit schadet, aber so einfach für sich selber Sachen zu erfahren und das auch vor Ort die Möglichkeit zu haben, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, finde ich gut. Das finde ich gut. Oh. Ja.
Ja, Medellin, und dann bist du wieder zurück nach Bogota, oder?
Ja, tatsächlich, weil ich hatte jemanden in Bogota kennengelernt, deswegen musste ich noch mal eine Woche nach Bogota. Und dann war ich eine Woche noch mal dort und bin dann aber tatsächlich weitergezogen nach in den Süden, weil ich wollte ja eben noch Südamerika sehen und hatte, mir war da schon klar, dass ich Peru und Peru und Bolivien. Ich wollte ja ursprünglich wirklich so eine Tour machen bis einmal so rundherum so ungefähr, dass das jetzt so nicht funktioniert und ich hatte mich halt mit einer Freundin von mir verabredet in Buenos Aires für Weihnachten und dann hatte ich halt einfach beschlossen eben abzukürzen und einen Teil eben zu fliegen und nicht auf dem Landweg zu machen. Aber Kolumbien, da wollte ich noch eben komplett durch und bin dann halt tatsächlich von Bogota in die Zona Cafetera gefahren, also nach Manizales ist da eine ganz ganz gute Ausgangsstadt und habe da so eine Tour von so einer Kaffeeplantage gemacht, das war auch ganz interessant, wie halt Kaffee gemacht wird und weiß nicht, es gehört irgendwie dazu, hatte ich so das Gefühl.
Ja, der größte Kaffeeexporteur, ne, Kolumbien.
Wobei, was das Schockierende dabei ist, ist das. Also es kommt zwar langsam, aber so per se hat Südamerika oder auch Kolumbien jetzt im Speziellen keine so tolle Kaffeekultur. Mhm. Ja, es ist halt wirklich häufig in Hostels habe ich es erlebt, dass du dann halt oder auch in Hotels, du kriegst irgendwie dein heißes Wasser und dann einen Instant-Kaffee daneben gestellt und du denkst dir, what? Ihr macht doch hier den Kaffee, also das muss doch hier. Aber es ist halt auch wieder das Traurige, dass die halt irgendwie so an der niedrigsten Ecke der Wertschöpfungskette hier irgendwie ihren Kaffee anbauen und dann wird der irgendwie nach Europa verschifft und dann wird dort hier, oder nach Amerika, nach USA, und dann wird er dort halt eben weiterverarbeitet und dort wird er dann eben auch verkauft über die Ketten, die dann wiederum überall in der Welt sind. Und die haben dann die krassen Margen auf den Kaffee und nicht der Kaffeebauer, der da gerade mal so von existieren kann. Ne? Das ist schon... Das ist halt schon auch ein bisschen so, wo du denkst, krass.
Okay. Ja, da hat ja meine Lieblingsfirma Nestle auch immer seine Finger im Spiel, ne? Sowohl Instant-Café, also Nescafé ist halt absolutes Monopol auch in Südamerika, genauso wie auch Wasser, ne? Also ich weiß nicht, wer das kennt, in Zentral- und teilweise Südamerika auch. Gibt es keine lokale Wasserversorgung? Oder es gibt schon eine, aber Du kannst halt, hast halt kein Trinkwasser. Ja. Und dann kommen halt zweimal am Tag kommen so Trucks vorbei mit 25 Liter Wasserkanistern, die halt von Nestle sind.
Ach krass.
Und die Leute sind halt praktisch gezwungen, dieses Wasser abzunehmen. Ne? Und gerade vielleicht ein bisschen so, damit, wenn man sich damit beschäftigt, auch so ein bisschen so konsummäßig, ist das natürlich sehr verwerflich, ne? Dass so eine Firma, so eine Riesenfirma, die Milliarden umsetzt, in solchen Ländern dann auch die Ärmsten noch irgendwie schröpft. Ne? Also ja, eine traurige Geschichte.
Ich finde, da kommt man irgendwie in Südamerika an vielen Stellen drauf. Also auch wenn man in Brasilien oder wenn man sich ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du dieses eine Buch, die Adern Südamerikas, ich komme gar nicht auf den Namen, aber auf jeden Fall, es ist halt wirklich eine lange Geschichte, so, die in der Kolonialzeit begann und die so richtig abgelöst auch nicht bis heute ist, so dieses, wie man eigentlich so einen schönen, mächtigen, bodenschätzestarken, naturstarken Kontinent irgendwie
ausbeutet, ja.
Ja,
das genau, ist genau, wie, genau wie in Afrika auch, ne, also
und das, also es wird einem halt, wenn man da durchreist, es wird einem halt auch irgendwo, also man kommt irgendwann an diesen Stellen, wo ich was von erzählt habe, mit diesen, wo die Minenarbeiter dann irgendwie streiken, da betrifft es einen dann eben direkt, dass man eben nicht mal schön hier innerhalb der geplanten Zeit an seinem Urlaubsort ankommt, aber es hat halt eben auch immer noch so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte, die auch irgendwie, wenn man sie mal wirklich drüber nachdenkt, schon nachvollziehbar ist. Und wenn man selber in der Situation wäre, würde man auch vielleicht streiken und würde man auch sagen, hey, das ist irgendwie scheiße, was hier abgeht. Und ja.
Ja, vielleicht immer so als kleiner Appell, also wir können mit unserem Konsum hier in den westlichen Ländern halt auch unheimlich viel beeinflussen, was jetzt Auswirkungen hat auf solche Länder, ne? Auch gerade wenn man dann da durchreist, sollte man sich das halt auch vor Augen führen, ne?
Und manchmal braucht es das, glaube ich, weil es ist halt einfach, man hat, wenn man jetzt so durch den Supermarkt seines Vertrauens geht, halt irgendwie einfach eine Distanz zu gewissen Sachen und denkt darüber nicht nach. Und wenn man anfängt, mal so ein bisschen so den Fluss der Dinge wieder zu verstehen, dafür kann so eine Reise, also gerade auch nach Südamerika oder wahrscheinlich Afrika, ich war noch nie so wirklich dort größere Zeit, aber einem irgendwie so ein paar Sachen einfach ein bisschen deutlicher machen. Das ist, glaube ich, ganz...
Absolut.
Allein deswegen sollte man da, also dafür sollte man auch dahin fahren.
Ja. Genau, ja, Augen öffnen ist immer gut und auch neugierig zu bleiben und ja.
Ja.
Wie hast du es denn empfunden mit der Sicherheit in Kolumbien generell? Also hast du dich immer sicher gefühlt oder gab es irgendeine mulmige Situation, wo du gesagt hast, oh mein Gott, nee, jetzt muss ich schnell wegrennen? Oder?
Also tatsächlich hatte ich ganz am Anfang in Bogotá. Ich bin in Bogotá angekommen und war halt, wie gesagt, da noch alles neu und ein bisschen vorgeprägt mit diesem, oh, ist gefährlich, du musst hier in diesem Land eigentlich immer aufpassen, etc. Das war so, was ich an meinem Kopf hatte. Und dann bin ich am ersten Tag, hatte ich mir so auf Google Maps vorher mir meinen Weg genau angeschaut und bin dann zu so einem Aussichtspunkt in Bogotá, wo man die ganze Stadt übergucken kann, hingelaufen und lauf da so hin und plötzlich kommt die Polizei und sagt, ja, hier ist eine unsichere Straße, wo Sie langlaufen, wir eskortieren Sie jetzt mal bis zum Ziel. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist jetzt irgendwie so, das ist, du bist noch nicht mal eine Woche hier, jetzt wirst du schon von der Polizei eskortiert, das wird doch total, das kann doch nichts werden. Und du bist da, also das ist klar, logisch gefährlich, etc. und so. Ja, was ich einfach danach irgendwie gelernt habe, also erstmal klar, musst du ein bisschen informieren, halt, wo gehst du lang. Im Zweifel ist es halt auch echt hilfreich, wenn du dann so gewisse Sachen, wo du unsicher bist, mit jemand zusammen machen kannst, weil zu zweit oder zu dritt mal einfach immer weniger.
Jetzt kommt aber noch eine Frage von mir. Wollten die Polizisten dann Geld haben anschließend?
Nee.
Also okay. Das habt ihr aber auch schon erlebt. Also.
Echt?
Ja, natürlich. Also gerade, ich war in Flores in Guatemala und da gibt's halt so eine kleine Insel im Lago Petén, in diesem See.
Ja.
Und da haben die praktisch so eine Dorfpolizei, ja, und die schröpfen halt auch ganz gerne mal Touristen ab. Die sagen dann so, ja, hier darf man nicht lang, aber sie müssen jetzt auch noch Wegezoll bezahlen, ne, so, irgendwie so 1 Euro oder keine Ahnung, also ist unheimlich wenig, aber die bessern sich halt so ein bisschen ihr Gehalt dann auf, ne.
Ja, es ist schon, also war bei mir nicht der Fall. Aber was ich auf jeden Fall, also eine der aller wichtigsten Lektionen, die ich für mich so gelernt habe, so in Bezug auf Sicherheit, ist, dass die hatte mir auch einer aus Kolumbien erzählt, ist, dass das mit diesen Dieben und Räuber, also hier, genau, Ladrones, ja, Räuber halt, dass die so ein bisschen sind wie Hunde, dass die halt, die riechen deine Angst. Das heißt, wenn du da, so wie ich das am Anfang gemacht habe, so ganz besonders vorsichtig sein willst, so ganz ängstlich da durchläufst, dann ziehst du das aus irgendeinem Grund an. Währenddessen, wenn du selbst auch mal durch, vielleicht dann doch mal aus Versehen, weil du es irgendwie nicht so richtig gecheckt hast, im Dunkeln dann mal eine Straße langläufst, wo du dann denkst, hätte ich vielleicht dann doch lieber nicht langlaufen sollten. Wichtig ist halt, dass du irgendwie, dass du einfach dass du nicht Angst ausstrahlst, sondern irgendwie eine gewisse Sicherheit, und das kann man schon auch ein bisschen trainieren, und seitdem ich das gemacht habe, fühlte ich mich auch sicher, und mir ist auch tatsächlich nichts in Kolumbien passiert, also überhaupt nichts. Deswegen, ja, also kann ich da jetzt auch keine Panik-Story oder so erzählen. Es ist einfach, also es war, also ich weiß, dass Leuten Sachen passiert sind, mir sind schon auch Sachen erzählt worden und so, aber ich würde deswegen, wenn man sich an bestimmte Regeln hält, kann man das durchaus, also ist das durchaus, ich würde auch sagen, es ist zum Beispiel sicherer als Rio oder so, nach Kolumbien zu fahren. Also ich fühlte mich da eigentlich immer sicher, und zumal also gerade an den touristischen Orten ist es wirklich auch so, dass da sehr, sehr viel Polizeipräsenz ist, und die gucken schon auch, die wollen ja auch eben genau die Touristen da haben, und es wird ja auch ein bisschen touristischer so langsam. Yeah. Oder es ist auch touristischer schon geworden, Kolumbien auf jeden Fall, gerade diese schönen Orte da.
Ja, ich habe das auf der ITB dieses Jahr gesehen, ne? Auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, dass gerade so die süd- und mittelamerikanischen Länder unheimlich viel gemacht haben, ne? Darum, um die Leute halt dafür zu begeistern, dahin zu fahren. Ne? Also das kommt auf, das ganze Thema. Ja, kommen wir mal zum Turnaround, zum anderen Thema, was halt für dich der Auslöser war, zum einen irgendwie einen Blog zu starten, ne? Und zum anderen auch dann nach Südamerika zu fahren, ist dein Sabbatical. Du hast ja vorher ganz normal im Job gearbeitet und dann gesagt, so, jetzt möchte ich gerne Auszeit über eine längere Zeit, auch um zu reisen. Ja. Wie bist du denn da dran gegangen, beziehungsweise was war die Intention zu sagen, okay, Sabbatical, und bist du an die Möglichkeit gekommen, das zu machen?
Also das war eigentlich auch ein bisschen Glück. Also ich muss sagen, ich hatte theoretisch schon immer, also schon als ich so quasi im Studium fertig war, und ich hatte vorhin kurz erzählt, ich war halt eben ein Jahr auch als Austauschstudent in Florida gewesen damals. Und ich hatte eigentlich immer den Wunsch, nochmal so wie so eine Weltreise zu machen, wenn ich dann so quasi so ein bisschen gesettelt da bin im Job. Also war immer so meine Vorstellung, vielleicht so, ja, so zwei, drei Jahre irgendwie zu arbeiten und dann halt nochmal so eine Reise zu machen. Und ja, und dann kam das aber irgendwie alles anders und verschob sich immer weiter nach hinten. Und dann war ich auch schon, weiß ich nicht, irgendwie gefühlt, ich war, glaube ich, dann schon so 6-7 Jahre im Job, und es war alles ein bisschen später, als ich dachte. Und ich hatte dann aber wirklich diesen starken Wunsch, ich will das jetzt machen, und im Zweifel, wenn das halt nicht geht, dann kündige ich halt, so gesehen. Und dann habe ich das mit meinem Teamleiter und meinem Abteilungsleiter damals besprochen. Und komischerweise zur gleichen Zeit kam dann bei uns im Konzern über den Betriebsrat, also da tatsächlich kann man sagen, Konzern ist da echt nicht so verkehrt, kam eben so eine Regelung auf, die eben solche Arbeitszeitmodelle unterstützt hat. Und du konntest, du hast die Möglichkeit bekommen, für ein halbes Jahr eine Auszeit zu nehmen, also maximal ein halbes Jahr, halt unbezahlt, aber du kriegst danach den gleichen Job wieder.
Okay, das ist cool.
Und du musstest ein halbes Jahr vorher anmelden. Also ich war dann im Endeffekt noch ein halbes Jahr länger da, ich hatte schon sehr stark den Wunsch, jetzt das zu machen, oder dann hatte ich mich aber darauf eingelassen, okay, dann mache ich das halt ein halbes Jahr später und mache das dann eben dann das komplette halbe Jahr. Ja, und das ist, ich war auch der Erste, der bei uns im Konzern dann, oder zumindest bei uns in der Teilfirma dann quasi diese Regelung genutzt hat. Und die Chefin hatte schon auch, glaube ich, so ein bisschen Sorge, dass nicht, dass das jetzt hier so ein bisschen sich als Kündigung leid oder so etabliert. Aber ja, ich bin ja im Endeffekt auch zurückgekommen dann erstmal nochmal für anderthalb Jahre und so. Und ich glaube, es war für mich halt eben auch das richtige Modell, weil es so ein bisschen mein Bedürfnis nach Sicherheit und Reisen irgendwie ganz gut abgebildet hat, was ich so damals empfunden habe, und das war eine super Chance. Also da hatte ich Glück, und ich hätte aber tatsächlich, glaube ich, schon auch, ich wäre schon auch gegangen, wenn das jetzt gar nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, er würde das anderen Leuten, die jetzt nicht so eine Regelung in ihrer Firma haben und das aber diesen Wunsch sehr stark haben, würde ich trotzdem empfehlen, das Gespräch zu suchen, weil wenn man das halt höflich und nett vorträgt, dann habe ich immer das Gefühl, dann öffnen sich ja manchmal Türen, wo man gar nicht so dachte, dass es die überhaupt gibt. Und
ja, man kann das ja auch ganz gut verpacken, so, ne? Also auch als Erfahrung, die man dann wieder mitbringt, ne? Also ja, als Lebenserfahrung. Man ist vielleicht danach total ausgeruht, man hat vielleicht auch eine neue Sprache gelernt. Das heißt, das sind alles Benefits, die vielleicht auch dann im Job einen Plus bringt, ne?
Das würde ich auch prinzipiell alles unterschreiben. Ich kann nur, um jetzt ganz, ganz ehrlich da eben zu sprechen, bei mir war definitiv danach schon ein bisschen eigentlich die Erkenntnis, ich will jetzt eigentlich, also es ist nicht so, dass mir dieses Arbeit als Projektmanager keinen Spaß macht, aber eigentlich habe ich Bock, irgendwie Journalist zu sein, zu schreiben und sowas zu machen. Also das ist, war schon bei mir so. Aber ich muss auch sagen, es waren andere Kollegen, die haben das danach auch gemacht und bei denen war es anders. Also die sind tatsächlich, für die war das tatsächlich eben dieses, die haben es auch, glaube ich, ein bisschen kürzer gemacht, die haben das dann 3 Monate gemacht und für die war das echt so dieses, ich will diesen Teil der Welt sehen, ich will dafür Zeit haben, das war der Traum und nicht so sehr dieser Traum da irgendwie Schreiber in irgendeiner Form oder sowas zu werden und so.
Ja. Und ist ja auch immer ein bisschen so eine Geldfrage, ne? Wie hast du das gemacht? Hast du dich da vorher sehr, sehr eingeschränkt? Hast gesagt, ja, ich leg mir jetzt so ein riesen Sparschwein zu und schmeiß da immer was rein? Oder wie hast du das gehandelt? Oder gibt es da irgendwie Tipps für Leute, die sagen, okay, ich möchte es gerne in 2 Jahren machen und weiß aber nicht, ob ich das finanziell irgendwie auf die Kette bekomme?
Ja, also ich bin ja selber nicht so der krasse Planer, muss ich zugeben. Ich bin halt eher der Typ, der dann halt irgendwie, ich finde das aufregender, nicht so alles schon vorher so geplant zu haben. Und ich hatte jetzt auch nicht so den, ich hatte so mich schon ein bisschen informiert, ich hatte so eine grobe Vorstellung, was das vielleicht kosten könnte. Und ich habe auch, glaube ich, tendenziell relativ viel ausgegeben in dem halben Jahr. Also ich hatte wirklich ein bisschen gespart. Ich glaube, ich habe insgesamt 12.000 oder so ausgegeben mit Flügen und aber wirklich dann auch mit allem drin. Also mit Inlandsflügen, mit Hinflug, mit Galapagos habe ich noch gemacht, Karneval in Rio, das waren noch so ein paar Sachen, die so ein bisschen extra teuer waren, Silvester in Rio. Also so insgesamt. Für Kolumbien selber habe ich, glaube ich, nur nicht weniger ausgegeben. Aber da habe ich auch, das kommt wirklich darauf an, wie man halt reist. Ne? Ich habe dann halt auch zum Teil in Kolumbien eben in diesem Hostel in Medellin habe ich dann halt irgendwie Deutsch unterrichtet für den Hostel-Owner und dann habe ich halt für das Hostel nichts bezahlt und habe sozusagen da so ein Deal gemacht. Also, und das habe ich auch noch nie vorher gemacht, ich habe noch nie Deutsch, aber der konnte schon Deutsch und bei denen war es halt wichtig, einfach so ein bisschen zu üben und deswegen war, glaube ich, Kolumbien insgesamt der Monat, den ich da war, oder die 2 Monate waren es ja, stimmt. Ich glaube, da habe ich irgendwie pro Monat vielleicht 1.000 ausgegeben oder so, das war nicht so teuer. Ja. Also im Vergleich, und das wurde dann halt, wie gesagt, ich habe dann, glaube ich, später und wie gesagt, die Flüge noch hin und her war damals auch nicht so günstig.
Ja, es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Workaway-Info, ne? Das ist eine Seite im Internet, wo man praktisch das Land auswählen kann und kann dann so verschiedene, teilweise Volunteer-Jobs machen, also irgendwie in Hostels arbeiten oder in einem Eco-Projekt und dann gibt dann halt Kostenlogie for free, ne? Also vielleicht mal so als kleiner Tipp für Leute, die lange reisen, sagen, ja, ich möchte Geld sparen, das ist eine ganz gute Alternative. Da ein bisschen was zu arbeiten vielleicht und so ein paar Tage immer und hat zumindest dann das Essen und die Übernachtung gespart.
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich hätte das irgendwie auch überlegt vorher, aber wie gesagt, ich fand das dann irgendwie ganz charmant, so wenig wie möglich zu planen, um einfach ein bisschen zu gucken, was kommt. Und das fand ich auch, also nachher fand ich das gut, dass ich so diesen Freiraum hätte, weil sonst hätte ich das alles schon so straff geplant, dann hätte ich jetzt wirklich nur 2 Wochen in Kolumbien sein können. Und dann wäre mir so viel entgangen. Also gerade wenn man so ein großes Fenster hat, ich glaube, so ein paar Eckpunkte sind ganz schön so. Auch vielleicht, wenn man gerade mal irgendwie die Möglichkeit hat, dass vielleicht dann doch mal ein Freund oder eine Freundin irgendwie noch vorbeikommt und mal so einen Teil der Reise mitreist, dann ist das schön. Aber so, sonst fand ich das halt extrem befreiend, weil ich es auch nicht kannte, so diese Möglichkeit zu haben, einfach zu sagen, ich bleibe jetzt 3 Wochen in Medellin. Das war schon geil, also es war schon Luxus so gesehen.
Ja. Sehr schön. Ja, das ist auch ein guter Abschluss. Also nehmt euch Zeit zum Reisen. probiert alles, sprecht mit eurem Chef vielleicht auch. Kommunikation ist alles, sage ich immer. Und wie gesagt, man kann das ja auch ganz schön verpacken, ne? In viele Vorteile. Ja, Gregor, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch, ein ausführliches Gespräch auch über Kolumbien und viele andere Themen.
Gerne. Ja, kann ich auch.
Ich packe noch einiges in die Shownotes, was wir jetzt von dieser Folge erfahren haben. Auch den Blog von Gregor. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Und wir hören uns in der nächsten Folge des South Traveler Podcast. Euer Daniel. Bis dahin.